weil es immer wieder Situationen gibt, wo man von neuem beginnen muss. Also von neuem nicht, aber wo man wieder aufstehen muss. Und ich sage, den Erfolgreichen zeichnet aus, dass er einmal öfter aufsteht, dass er hinfällt. Aber das ist nicht nur in der Selbstständigkeit, das ist in jedem Beruf so. Leben. Genau so ist es.
Dein Leben, deine Persönlichkeit und heute dein Leben, deine Selbstständigkeit. Und wie wir die am besten angehen und natürlich im besten Fall auch erfolgreich darin bleiben. Das erfahren wir heute von Master of Aroma Practice, Referentin für medizinische Aromatherapie sowie Fachgruppenobfrau der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister, stellvertretende Fachgruppenobfrau der Freizeit- und Sportbetriebe und Landesinnungsmeister, Stellvertreterin der chemischen Gewerbe und das alles innerhalb der Wirtschaftskammer Steiermark. Und eins ist noch ganz wichtig, selber seit 23 Jahren selbstständig. Und jetzt komme ich endlich zu dir. Herzlich willkommen, Magistra Ingrid Kahner.
Dankeschön für die Einladung. Freue mich.
Schön, dass du heute wieder da bist. Unglaublich, wie viele Ämter du auch inne hast, welche Ausbildungen du schon gemacht hast und was du beruflich auch machst. Also da wissen wir schon im Vorhinein für alle, die zuhören, die Ingrid kennt sich aus im Unternehmerleben, im Unternehmertum. Ich selber bin auch selbstständig und wir werden heute euch offenbaren, dass man auch erfolgreich sein kann, wenn nicht immer alles nach Plan geht. Ein paar Geheimnisse und Hopperlas aus unseren ersten Jahren der Selbstständigkeit werden wir auch verraten und schon auch zeigen, dass es natürlich sinnvoll ist, gewisse Schritte auf diesem Weg einzuhalten. Liebe Ingrid, normalerweise komme ich immer sehr schnell zum Thema. Heute muss ich 25, vielleicht 30 Sekunden ausholen. Ingrid, du hast gemeinsam mit deiner Fachgruppenstellvertreterin und deiner Fachgruppengeschäftsführerin diesen Podcast, Dein Leben, deine Persönlichkeit, vor 2 Jahren ins Leben gerufen, um natürlich die Berufe der persönlichen Dienstleister zu präsentieren und auch zu zeigen, was da alles dahinter steckt. Und auch, um tolle Tipps zu geben für ein leichteres Leben. Und heute machen wir mal ein bisschen was anderes, denn das Leben kann sich auch zum Besseren wenden, wenn man selbstständig seinen Weg geht. Und wer jetzt von euch, die zuhören, schon einmal mit dem Gedanken gespielt hat oder vielleicht schon selbstständig ist, noch erfolgreicher sein möchte, der ist in dieser Folge genau richtig. Aber zuerst klären wir mal die Geschichte der Ingrid K. Wie es bei dir zur Selbstständigkeit kam, weiß ich, ist keine gewöhnliche Geschichte, gell?
Nein, weil ich habe eigentlich zweimal begonnen. Das war genau vor 23 Jahren, im Jahr 2000, da habe ich noch in Niederösterreich gewohnt. Ich bin zwar gebürtige Steirerin, aber habe einen Ausflug nach Wien und Niederösterreich gemacht. Und dort habe ich mich in meiner Karenzzeit selbstständig gemacht. Muss auch dazu sagen, es war jetzt nicht der unternehmerische Gedanke dabei. Ich habe zwar kaufmännische Ausbildung, HAK damals gemacht, aber ich habe mir gedacht, jetzt habe ich endlich ein Hobby gefunden mit den ätherischen Ölen und damit das ein Selbstläufer wird, mache ich mich selbstständig, weil dann kann ich ein paar Öle verkaufen und mit diesen Einnahmen finanziere ich mir mein Hobby, meine Ausbildungen, die ich besuchen möchte. Und das war der Grundgedanke. Ja, so hat es begonnen. Und dann habe ich einen, sage ich mal, doch recht angenehmen Kundenstock dann schon in Niederösterreich gehabt. Und wie das Leben so spielt, hat es mich dann nach Graz verschlagen und ich habe von null noch einmal begonnen. Aber da wollte ich dann schon Unternehmerin sein. Also ich kenne beide Seiten so, wenn das Hobby irgendwie gewerblich wird und auf der anderen Seite, wenn man dann sagt, so, ich möchte auf eigenen Beinen stehen. Und als Unternehmerin auf eigenen Beinen stehen.
Also man sieht, die Ingrid hat da schon in viele Lebensbereiche hineingeschnuppert und unterschiedlichste Beweggründe auch gehabt, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Und damit es aber so richtig aufgeht, sprechen wir heute über all das, was es auch braucht. Und deswegen auch der Titel unserer Folge, Business Booster, so wirst du und bleibst du erfolgreich selbstständig. Gehen wir mal zum so wirst du erfolgreich selbstständig. Fangen wir mal ganz von vorne an. Was glaubst du, welche Voraussetzungen braucht es? Was soll man mitbringen?
Also ganz wichtig ist einmal Eigeninitiative. Du musst das, was du umsetzen möchtest, musst du wirklich wollen. Mit jeder Zelle deines Körpers, sage ich jetzt einmal. Und ich habe gesagt, also ich finde halt, es muss wirklich im Blut sein. Man braucht die Begeisterung für diese Sache an sich. Dann braucht man auch den Mut. Weil natürlich das eine ist, es interessiert mich eine Sache und ich möchte davon leben, aber Das eine ist das Träumen, das andere ist es dann tatsächlich in die Realität umzusetzen und dazu braucht es Mut. Das heißt, ich muss den Mut haben, einen Schritt zurückzugehen, zum Beispiel wenn ich ein Dienstverhältnis habe, wo ich ein regelmäßiges Einkommen habe, wo ich Sicherheit habe, dass ich sage, ich reduziere das, weil wenn ich nicht Platz mache für das Neue, dann kann das Neue nicht kommen. Das heißt, auch Einschränkungen haben, auch ein Risiko eingehen, dass das vielleicht nicht ganz so aufgeht. Das muss man auch in Kauf nehmen. Manche springen gleich ins kalte Wasser, sind sehr mutig. So mutig war ich nicht, als ich nach Graz gekommen bin. Und das andere war ja noch in der Karenzzeit. Aber ich sage nur, Mut braucht es. Und wenn man halt nicht so gleich ins kalte Wasser hineinspringt, braucht es Durchhaltevermögen. Es braucht eine gewisse Zeit. Ich sage immer so, eine Zeit von 3 Jahren sollte man sich schon gönnen, bis man wirklich seinen Lebensunterhalt mit dem, wo man sich selbstständig macht, verdienen kann. Und es ist natürlich wichtig, dass man sich verkaufen kann. Dass man verkaufen kann. Ich kann mich nicht selbstständig machen als Ein-Personen-Unternehmen. Ich rede natürlich hauptsächlich für diese Unternehmer, die in unsere Fachgruppe fallen. Das sind sehr viele Ein-Personen-Unternehmer oder auch Kleinunternehmen. Das heißt, ich muss schauen, dass ich verkaufen kann. Und viele sagen, ich kann ja nicht verkaufen und hinterher. Jeder kann verkaufen, weil sonst hätten sie keinen Job. Weil wenn man zum Beispiel zu einem Vorstellungsgespräch geht, muss man sich verkaufen. Man muss den überzeugen, den Unternehmer, dass man die richtige Person ist und dass man den Job kriegt. Also hat man da schon mehrere Verkaufsgespräche in der Regel geführt, wenn man sich schon öfter vorstellen war.
Und ich glaube, man sollte dabei auch authentisch sein, gell?
Unbedingt. Ja, das ist auch ganz wichtig, finde ich. Also zum Beispiel in meiner Branche ist es so, wenn ich jetzt als Aromapraktikerin zu Hause man erwartet, wenn man zu mir kommt, dass es duftet, auch im privaten Bereich. Und ich kann jetzt mir nicht leisten, dass ich irgendwelche synthetischen Raumsprays irgendwo hinstelle, weil das einfach komisch wäre. Das wäre das Gleiche, wie wenn eine Diätologin ihre Geburtstagfeier bei McDonald's ausrichtet. Also das ist etwas, was möglich ist, aber sage ich jetzt einmal, die Glaubwürdigkeit vielleicht nicht ganz unterstreicht. Das ist wirklich eine super Sache. Also selber das Leben, selber das Vorleben und selber das Verwenden, was man produziert.
Ja, und manchmal ist eben die Selbstständigkeit der beste Weg dafür, weil du gesagt hast, manchmal springt man ins kalte Wasser. Bei mir war es so, weil die Tätigkeit, die ich machen wollte, die ging nur auf selbstständiger Basis. Es hat keine Angestelltenverhältnisse dafür gegeben. Und da macht man einige Fehler und viele Erfahrungen, aber natürlich auch viele schöne. Jetzt haben wir beide auch diesen untypischen Weg in die Selbstständigkeit kennengelernt. Wie läuft es denn typischerweise ab? Also nicht für alle, die sagen, um Gottes Willen, das ist das volle Abenteuer und man weiß nicht, kommt man lebend wieder da raus. Nein, es ist natürlich was Tolles und es kann auch schon helfen, auch ein paar so typische Schritte einzuhalten, oder?
Genau so ist es. Es ist natürlich das eine, ist, wenn man in eine Unternehmerfamilie hineingeboren wird, dass man im eigenen Betrieb schon arbeitet und irgendwann den Betrieb übernimmt und damit sozusagen gemeinsam wächst, ja, das ist das eine. Das andere ist, dass man sagt, so, ich gehe jetzt den klassischen Weg, ich möchte mich selbstständig machen. Man hat Ideen, da ist es auch sehr sinnvoll, wenn man zum Beispiel zu diesem InnoLab geht, das ist ein Angebot der Wirtschaftskammer, dann, dass man zum Gründerservice geht und sich dort einmal ausführlich beraten lässt. Es gibt wunderbare Dokumente, Unterlagen, auch Formulare für das Finanzamt, für die Sozialversicherung, also verschiedenste Informationen, branchenunabhängig und auch branchenspezifische Informationen, die man bei der Wirtschaftskammer bekommt und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das habe ich auch gemacht damals, das muss ich schon dazu sagen und habe dieses kostenlose Service sehr gerne in Anspruch genommen. Ja, und dann gibt es natürlich, wenn man dann schon dabei ist, dass man schaut, dass man in Netzwerke hineinkommt. Mir hat sehr gut geholfen die junge Wirtschaft, also da, das ist wirklich ein toller Service. Auch Frauen der Wirtschaft für unsere Damen in der Runde.
Das war auch für mich auch ein guter Booster, ja.
Genau, also das sind wichtige, sage ich mal, Netzwerke, die man nützen sollte, wenn man beginnt und auch, wenn man schon länger selbstständig ist.
Und für alle, die das nicht kennen, das sind ganz tolle Treffen mit Information, mit Unterhaltung, mit Austausch. Also es ist da wirklich von allem was dabei und sehr zwanglos und herzlich und freundlich.
Und genau, das, und auch da kostenlos.
Geht viel weit und kostenlos.
Vieles ist davon, also der Großteil ist kostenlos.
Und dann geht es ja natürlich schon auch darum, dass man sagt, ich melde ja Gewerbe an. Ne?
Genau.
Und da geht es um die Unterscheidung freies oder reglementiertes Gewerbe.
Genau. Das ist einmal das eine. Ich möchte noch sogar noch einen Schritt zurückgehen, dass ich sage, ist es jetzt ein Hobby, das ich mache? Mache ich das nur nebenbei? Oder, weil das ist ja auch oft der Fall, dass manche Menschen sagen, ich habe da eine Ausbildung gemacht, das interessiert mich, ich möchte ein bisschen was nebenbei machen. Das ist so, wie wenn ich jetzt einen Kochkurs gemacht habe und Marmelade mache für die ganze Familie und ich verschenke die. Das ist ein Hobby, das ist in Ordnung. Ja, da brauche ich einen Gewerbeschein. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich möchte auch Fremde ansprechen, ich möchte eine Website haben, ich möchte Visitenkarten haben, ist es notwendig, dass man ein Gewerbe anmeldet. Und wenn man ein Gewerbe anmeldet, dann hat man auch eine Gewinnabsicht. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Gewinnabsicht heißt, ich möchte auch ein Gehalt bekommen dafür, für das, weil der Gewinn ist das Gehalt des Unternehmens. Das klingt nur so negativ oft, der macht einen Gewinn, weil man oft denkt, auf Kosten von jemandem. Überhaupt nicht. Sondern der Gewinn ist das Einkommen des Unternehmens und der Arbeitgeber ist halt nicht eine Person, sondern man hat halt, jeder Kunde ist der Arbeitgeber. Das ist das eine. So, dann geht man zur Wirtschaftskammer, meldet man das Gewerbe ein. Die Grundumlage ist im Durchschnitt, also bei uns zum Beispiel 100 Euro. Und diese 100 Euro, sage ich mal, die sollte man sich schon auch leisten können, weil für diese 100 Euro bekommt man unfassbar viele Dinge retour, wenn man es nur einlöst. Also ich kann jetzt zu Hause sitzen, mich ärgern über die 100 Euro oder ich sage, so, was kriege ich jetzt? Ich kann anrufen, wenn ich nicht den Steuerberater anrufen möchte, dann nehme ich das Rechtsservice der Wirtschaftskammer in Anspruch, gratis. Oder ich gehe zu einer Veranstaltung, wo ich tolle Vorträge bekomme zu verschiedensten Themen, Social Media, wie auch immer, oder branchenspezifische Themen, gratis. Oder Essen dort auch, muss man auch dazu sagen, es ist ja auch oft fürs leibliche Wohl gesorgt, damit man ins Gespräch kommt und nicht gleich nach Hause geht, sondern diese Getränke und so weiter, die zur Verfügung gestellt werden, dienen dazu, dass man stehen bleibt, dass man mit Kollegen, mit Unternehmen ins Gespräch kommt und Netzwerke schafft. Das heißt, ich mache dort Kundenakquise auch noch gratis.
Nichtsdestotrotz, weil du den Steuerberater angesprochen hast, das kann ich nur aus eigener persönlicher Erfahrung sagen. Ich habe viel Lehrgeld gezahlt in den ersten 2 Jahren, dass man sich um einen guten Steuerberater umschaut. Hast du einen?
Ich habe keinen Steuerberater.
Nein.
Aber ich habe eine Bilanzbuchhalterin, mit der ich extrem gut zufrieden bin. Eine selbstständige Bilanzbuchhalterin. Aber ich muss dazu sagen, ist vielleicht ein bisschen anders. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung. Das heißt, ich kann das schon lesen. Bilanzieren brauche ich nicht.
Aber ich war immer sehr schlecht in diesen Fächern.
Okay, nein, das ist immer, ich muss sagen, habe gar nicht so ungern gemacht. Aber es ist schon so, dass ich mit das Glück hatte. So wie du sagst, es gibt überall super Steuerberater. Es gibt ganz tolle Bilanzbuchhalter, es gibt in jeder Branche welche, die super sind. Es gibt auch selbstständige Bilanzbuchhalter, die sind auch Gewerbetreibende in der Wirtschaftskammer Steiermark.
Also ich glaube, die Möglichkeiten sind sehr vielfältig, dass man zu guten Leuten kommt. Ich schätze mal, die persönliche Weiterempfehlung wird es immer sein, oder?
Auf jeden Fall.
Dass man einfach auch weiß, da bin ich gut aufgehoben, bei dem habe ich gute Erfahrungen gemacht, den kann ich weiterempfehlen. In der ersten Zeit, wie ist es dir da ergangen? Also ich habe so kleine, Scheiterungserlebnisse gehabt, aber man steht dann halt immer wieder auf. Wie ist das bei dir gewesen?
Ja, das ist nicht nur am Anfang, sondern das muss man aushalten als Unternehmer, oder? Es ist so, dass es, ich sage immer, Leistungen, die man vollbracht hat, berechtigen nicht, Zukünftiges zu fordern. Das heißt, wenn ich einen Lehrgang abgeschlossen habe oder wenn ich eine gute Aromaberatung gemacht habe, muss ich mich wieder aufs Neue bemühen und wieder, das geht nicht von alleine. Das geht vielleicht dann, wenn ich nur 1, 2, 3 Auftraggeber habe, die mit mir zufrieden sind. Das ist fast ein bisschen wie ein Angestelltenverhältnis dann auch. Aber so wie es bei vielen von uns ist, die dadurch auch eine breite Risikostreuung haben, wenn sie viele Kunden haben, ist es immer wieder ein neues, wieder Kunden zu finden, Stammkunden zu halten. Das bedeutet, dass man sie nicht hinlegen kann oder dass das Wagerl von allein fährt, das nicht. Also auch nicht nach 23 Jahren fährt das Wagerl nicht von alleine.
Für alle, die jetzt zuhören und sie denken, ich lasse es lieber doch mit der Selbstständigkeit. Man kann aber dazu sagen, es wird zwar nicht leichter, aber du wirst immer besser.
Richtig, genau so ist es.
Das ist es.
Genau so ist es. Und man sieht mit der Zeit gewisse Dinge etwas gelassener. Das heißt, man geht nicht mehr mit so einer Existenzangst durchs Leben, sondern man weiß schon, das kommt schon wieder. Das fährt wieder saisonal an. Oder wenn ich eine Kampagne mache, das funktioniert, das geht auf. Und man weiß schon, welche Werkzeuge im Marketing dann auch fruchten. Ja? Aber es ist schon so, dass ich sage, ein Unternehmer braucht schon eine gewisse Resilienz, weil es immer wieder Situationen gibt, wo man von neuem beginnen muss. Also von neuem nicht, aber wo man wieder aufstehen muss. Und ich sage, den Erfolgreichen zeichnet aus, dass er einmal öfter aufsteht, dass er hinfällt. Aber das ist nicht nur in der Selbstständigkeit, das ist in jedem Beruf so.
Im ganzen Leben.
Genau so ist es.
Das ist
aber halt
so.
Auch im Unternehmertum, weil ja nach außen sieht man ja immer nur die Erfolge. Da möchte ich ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Das ist natürlich, was zeigt man denn her? Auch private Urlaubsfotos und nicht die Fotos, wo man vielleicht gestritten hat oder so. Ja. Genau. Da gibt es gar keine.
Nein, da hat man keine Zeit dafür gehabt, glaube ich. Genau. Gibt es vielleicht den einen oder anderen Schnappschuss, aber nicht wirklich. Jetzt hast du es dir, liebe Ingrid, zusätzlich noch ein bisschen herausfordernder und schwieriger gemacht, weil du in dem Bereich, wo du tätig geworden bist, auch Pionierarbeit geleistet hast. Wenn man jetzt eine Selbstständigkeit eingeht in einer Branche, die es eh schon gibt, die schon anerkannt ist, ist das ja noch einmal geschmeidiger und leichter. Wie siehst du die Pionierarbeit? Was braucht es da noch zusätzlich?
Genau, also es ist auf der einen Seite so, wenn du was machst, was wer anderer schon macht, dann ist es bekannter und alles, was bekannt ist, ist schon anerkannter. Wenn man jetzt was Neues macht, hat man vielleicht keinen Mitbewerb zu dem Zeitpunkt noch. Und dann beginnt man, aber man hat auch keine Anerkennung, weil ich denke, was macht die da? Ich mit ätherischen Ölen, was willst du da mit diesen Fläschchen? Nicht? Also ich war die erste Österreicherin, auch, die solche Kurse angeboten hat in Österreich. Nur spezialisiert auch auf dieses Thema. Und da haben viele gelacht oder haben sie gedacht, na geh. Und dann, wenn ich gesagt habe, na, dass es halt gut funktioniert, habe ich immer wieder das Argument bekommen, na, wenn das so super wäre, dann wäre es ja bekannter. Und das ist natürlich schwierig. Die gesamten gesetzlichen Rahmenbedingungen. Als ich meine Aromoli auf den Markt gebracht habe, das war ja auch, das hat es noch nicht gegeben, aromatisierte Globuli. So, jetzt finde einmal ein Gesetz, dass du das gesetzeskonform produzierst. Also das war ein Wahnsinn, da hast du immer Innovation, ja, und dann hast du, da gibt's noch nichts, das können sie nicht machen. Und so gehen, sicher kann das machen. Das ist ja das Innovative, dass es noch nicht gibt. Ja, ich bin immer jemand, der gern was macht, wo halt andere noch nicht hingegangen sind. Und da muss ich dazu sagen, bedarf es schon einer gewissen, sage ich jetzt einmal, Begeisterung für das Ganze, weil man muss schon viel in Kauf nehmen, weil man mit sehr viel Bürokratie, wenn man etwas Neues macht, wo es noch keine Gesetze gibt oder keine Regelungen gibt, dass man das aushaltet und dass man das am Markt bringt, auch wenn es keine Förderungen oder so gibt. Weil es so neu ist, dass es keine Förderungen gibt.
Ganz persönliche Frage, wie stärkst du deine Resilienz?
Ja, mit ätherischen Ölen. Natürlich. Also ich muss ehrlich sagen, also das, ich habe ja sonst nicht wirklich Hobbys. Also ich mache das wirklich sehr gerne und in verschiedensten Facetten. Aber ja, ich habe immer einen Riechstift dabei. Ich habe mein persönliches Resilienzöl ist der Vetiver. Das ist dieses sogenannte Phönix aus der Ascheöl. Wenn es mir nicht gut geht, dann schaue ich, dass ich mich mit dem wieder intensiv auseinandersetze. Und natürlich die Zeit mit meiner Familie. Das genieße ich sehr und mein Schrebergarten. Da komme ich auch runter, da habe ich keinen Strom, da bin ich komplett unplugged wie am Campingplatz. Und das ist auch etwas, wo ich in der Erde wühle und mit dann Erde.
Genau, das gut geerdet sein ist dann ganz wichtig. Bist du in deinen Anfangszeiten hin und wieder auch mit der Frage konfrontiert worden, mir ist es so gegangen, als hauptberufliche selbstständige Moderatorin, was es damals auch noch nicht so in der Fülle gab, kannst du davon leben?
Ja, von dem willst du leben, haben sie das damals einmal gescherzt.
Kann man davon leben?
Und ich muss auch dazu sagen, das war für mich nicht der Vordergrund. Natürlich musste ich davon leben. Ich war alleinerziehende Mutter, als ich nach Graz mit meiner Tochter hergezogen bin und ich habe niemanden gekannt. Natürlich habe ich einen anderen Job nebenbei dazu gemacht, aber ich habe dann auch wieder verzichtet und meine Ansprüche sind, was das Finanzielle betrifft, niedrig. Ich komme mit sehr, sehr wenig aus, aber ich will das, was ich tue, mit Freude machen, weil das, wie soll ich sagen, das hilft mir nichts, wenn ich viel Geld habe und am Abend kein Gefühl der Sinnhaftigkeit habe von dem, was ich da habe. Ich will was machen, wo ich sage, das macht mir Freude, weil dann brauche ich das nicht mit Geld messen, sondern mit einem positiven Gefühl. Das heißt, es ist nicht nur der Euro wichtig. Ich meine, es ist schon wichtig, dass man davon leben kann. Das möchte ich schon dazu sagen. Alles zu verschenken oder was, davon halte ich nichts, weil ich finde das auch für einen Wettbewerb ganz schrecklich, wenn manche aus gutem Willen heraus da alles ehrenamtlich machen. Das ist, ich kann ja nicht ehrenamtlich als Friseur jeden die Haare schneiden. Das ist für die Kollegen, die davon leben müssen, ein Albtraum. Das ist total unfair eigentlich. Ja? Lieber ist es mir, wenn man dann Rabatte oder so gibt. Aber so zu verschenken. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man Geld verdient und dass man seinen Unterhalt, also dass man ein Gehalt hat. Ja? Aber das ist nicht das Ziel, dass ich doch jetzt reich werde. Den Anspruch hatte ich nicht, sondern reich in einem anderen Sinne, dass ich erfüllt bin von dem, was ich tue. Ich habe vorher in anderen Berufen gearbeitet, für im Büro und so weiter und sehr im technischen Bereich, im Baubereich und auch Klimatechnik. Und das hat mich jetzt nicht erfüllt, muss ich sagen. Aber das Gefühl, wenn du jemanden beratest und der dann zum Beispiel, so wie es bei mir ist, und dann nach 3 Wochen anruft und sagt, mir geht's viel besser. Ich meine, das kannst du mit Geld nicht aufwiegen. Das ist was, was einen persönlich bereichert und was einem irrsinnig viel Kraft auch gibt durch diese Tiefs, wenn es finanziell nicht ganz so läuft, wieder drüber hilft. Und ja, also ein faires Einkommen zu haben und das auch zu kommunizieren, sage ich jetzt einmal, ist mir genauso wichtig.
Wie gehen wir das an mit dem Honorar? Weil das ist oft so diese Frage, was verrechne ich, was stelle ich da jetzt in Rechnung, was ist meine Arbeit wert, was wird in der Branche verrechnet? Gibt es da irgendwie einen Schlüssel dafür?
Es gibt so einen Richtwert, den hat es vor Corona gegeben, pro Minute 1 Euro, also eine Stunde 60 Euro. Das finde ich, müsste man jetzt ein bisschen erhöhen momentan, ich muss ich ehrlich sagen, also 1,5 würde ich jetzt sagen. Es gibt in der Wirtschaftskammer immer wieder ganz tolle Gratis-Seminare, wo man so das Honorar ausrechnen kann. Ah, weil das eine ist, dass ich mit diesem Einkommen die Kosten, die mir durch das Unternehmen entstehen, eine Miete, ein Computer, Rohstoffe, Schulungen, die ich mache, dass ich das damit finanziere. Und da muss aber noch immer Gewinn überbleiben, weil sonst kann ich meine privaten Mieten nicht zahlen und mein Auto nicht zahlen und so weiter. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man sich da Gedanken darüber macht, weil wenn ich zum Beispiel zu einem Vorstellungsgespräch komme, dann überlege ich mir auch, was will ich als Gehalt haben. Und so sollte man das als Unternehmer auch, nur sind halt natürlich die Gehälter pro Person nicht so hoch, sondern es ist halt ein Honorar von 100 Euro oder so, ja. Aber das muss man sich ausrechnen, muss ja auch schauen, wie viele Beratungen, zum Beispiel wenn ich Dienstleister bin, wir sind ja bei den persönlichen Dienstleistern, wie viele Dienstleistungen in der Woche muss ich machen, damit ich auf ein Monatseinkommen komme, mit dem ich das Auslangen finde. Und wenn ich einen zweiten Beruf habe, dann kann ich es ja halbieren. Aber nicht zu sagen, jetzt, ich habe ja auch das Einkommen als andere, bin froh, wenn überhaupt wer zu mir kommt. Sie gehen ja auch nicht zum Arbeitgeber und sagen, darf ich Ihnen zum Beispiel die Buchhaltung machen, ich mache so gern. Das macht mir so einen Spaß. Nein, ich will nichts dafür. Geben Sie mir Spende. Also das macht ja auch niemand.
Eigentlich aber, schräg, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja, ja, aber das ist auch hier bei diesen Dienstleistungen so. Und wenn wir wertgeschätzt werden wollen, dann müssen wir auch uns selber entsprechend, sage ich mal, wertschätzen, indem wir ein adäquates Gehalt verlangt, also sprich Honorar.
Schön, dass du das wieder mal aufzeigst und auch vielleicht so manchen wieder in Erinnerung rufst, weil man vergisst es dann zwischendurch auch natürlich. Ja. Aber stimmt, ja, geht ja auch um die Wertschätzung, das, was du tust, hat einen Wert. Wie schaut es denn jetzt aus, weil du gesagt hast, man muss halt alles mit reinrechnen, was dann am Ende des Monats dann unterm Strich auch passen sollte mit Mitarbeitern?
Ja, das ist Fluch und Segen.
Zugleich.
Zugleich. Genau, also den ersten Mitarbeiter aufzunehmen, das kann ein großer Gewinn sein, sage ich jetzt einmal. Dann, wenn man sich genau anschaut, wer einen unterstützt. Die Kosten für einen Mitarbeiter sind wirklich hoch. Und die muss man einen Mitarbeiter leisten können. Das muss man sich einmal ausrechnen, weil ich kenne viele Unternehmer, die verzichten auf ein eigenes, also auf einen Anteil ihres eigenen Einkommens. Da verdienen die Mitarbeiter teilweise mehr als der Chef selber.
Kenne ich auch, ja.
Ja, aber das ist halt einfach so, dass man in gewissen Branchen das nicht alles alleine schaffen kann. Und dann braucht man Mitarbeiter und dann ist es wichtig, dass man entsprechend passend, also das ist nicht nur die Qualifikation, die wichtig ist, sondern er muss auch ins Team passen. Wenn der Mitarbeiter gut ins Unternehmen passt, sich identifiziert und mitzieht, dann ist es das größte Kapital, das man hat und das soll man als Unternehmer entsprechend das wertschätzen, sowohl finanziell wie auch auf andere Art und Weise. Aber es kann auch umgekehrt sein, wenn du einen Mitarbeiter hast, der sich nicht identifiziert, der eher demotiviert ist, den du nicht motivieren kannst, dann ist es ein unglaublicher Kostenfaktor, der wirklich existenzbedrohlich sein kann für manche Unternehmen.
Und auch noch Kraft kostet zusätzlich.
Genau, richtig. Mhm. Und da bedarf es sehr viel Gespür, dass man da den richtigen findet. Man kann auch Familienmitglieder natürlich in Betracht ziehen oder Freunde, aber das ist halt sehr gefährlich. Weil wenn das nicht funktioniert, ist die Freundschaft auch vorbei.
Und die Familie
und
vielleicht
auch. Und die
auch.
Familie auch nur Streitereien und so. Also das muss man sich gut anschauen. Mhm. Also wie gesagt, in manchen Branchen ist es da gibt es gar keine Möglichkeit, keine Selbstständigkeit, dass man alleine arbeitet. Ich merke, in meinem Bereich ist die Tendenz eher wieder zurück zu meinem Personenunternehmen. Mhm. Weil es einfach auch schwierig ist, entsprechende Kräfte zu finden, die jetzt auch je nach Stundensatz Wochenstunden bereit sind, diesen Einsatz zu leisten, zum Beispiel 40-Stunden-Woche oder auch Überstunden. Und das sind auch die Regelungen, die vom Gesetzgeber vorhanden sind, nicht für jede Branche optimal.
Und natürlich ist wahrscheinlich auch geschickt, gleich zu Beginn einmal abzustecken, kann ich das alleine stemmen, brauche ich jemanden, wenn ja, wie viel kostet mich das? Und da komme ich jetzt zu dem Stichwort Businessplan.
Ja.
Da lacht die Ingrid, warum?
Ja. Also Businessplan braucht man sicher für bestimmte Berufe. Wenn man, wenn man Kredit braucht zum Beispiel, ist das unglaublich wichtig. Aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Businessplan gemacht, muss ich zugeben. Also schon Strategien und Kalkulationen, aber so das, was man klassisch unter dem Businessplan versteht, habe ich noch nie gemacht. Aber ich bin auch in der glücklichen Situation, dass ich Dienstleister bin und für das, was ich tue, keine großen Geräte brauche, keine großen Einrichtungen brauche. Das heißt, ich brauche jetzt nicht unbedingt, wenn ich nicht einen Anspruch habe, irgendwo in der Innenstadt ein Prestigebüro zu haben, brauche ich keinen Kredit. Mhm. Und das kann ich in der eigenen Wohnung, so habe ich angefangen, halt klein, ich bin ja ein sehr risikoscheuer Mensch eigentlich, was das Business betrifft, war es nicht notwendig, dass ich da einen Businessplan erstelle, aber es ist sicher sinnvoll für manche, dass man sich aber schon Gedanken macht über die Inhalte, die in einem Businessplan drinnen sind, das habe ich natürlich schon gemacht.
Ja. Also ich darf mich anschließen.
Du auch.
Ich habe auch noch in 19 Jahren Selbstständigkeit noch nie einen Businessplan geschrieben. Ja. Aber ich war bei einigen Veranstaltungen der Wirtschaftskammer, wo es eben Vorträge zum Thema Businessplan gab. Wo es auch geheißen hat, ein Businessplan kann auch schon sein, dass man sich auf einer A4-Seite in ein paar Sätzen zusammenschreibt. Die Grundidee, wie setze ich es um, was brauche ich im Großen und Ganzen dafür? Und das reicht auch schon.
Genau.
Also, aber das Niederschreiben eines Ziels, das ist definitiv wichtig.
Ja, auf jeden Fall, das schon.
Da gibt es, wenn ich das kurz erzählen darf, auch eine langjährige Harvard-Studie, wo sie Abschlusslehrgänge an der Harvard University in drei Gruppen geteilt haben. Die erste Gruppe hatte keine Ziele, die zweite Gruppe hatte Ziele und die dritte Gruppe hatte Ziele und hat sie auch aufgeschrieben. Und das war mit Abstand die erfolgreichste Gruppe dann im Berufsleben und generell im Leben.
Würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben.
Also das würden wir schon allen empfehlen, die zuhören, zumindest aufschreiben, wo soll es hingehen, was ist genau das, was ich umsetzen will und was brauche ich dafür.
Genau so ist es. Und es ist ja so, dass ich in meinem Unternehmen, ich habe ja momentan einen Familienbetrieb mit meinem Mann und mit meiner Tochter. Und auch wir machen zweimal im Jahr ein Strategie-Meeting, wo wir uns einen ganzen Tag Zeit nehmen und nur überlegen, wie schaut der Status quo aus, wie sind die Ergebnisse auch finanziell, wie sind die Projekte umgesetzt und umgekehrt, was planen wir für das nächste halbe Jahr oder für die nächsten zwei Jahre, also kurz- und mittelfristige Ziele festzulegen. Und diese Ziele, die wir hier definieren, die hängen bei uns auch bei jedem am Schreibtisch.
Mhm.
Und da versuchen wir uns wirklich in diese Richtung immer wieder zu orientieren, damit man Anker hat, wo man dann auch messen kann, ob das erfolgreich ist oder nicht. Mhm. Weil das kommt natürlich auch vor, dass man sich manchmal vom Gefühl her sagt, na, das war aber ein schlechtes Monat oder ein schlechtes Jahr. Oder so. Und dann schaut man, hoppala, na, das war ja besser. Also deshalb ist es auch wichtig. Oder umgekehrt auch, dass man sich denkt, ah, das war super. Und in Wirklichkeit vergleicht man dann, oh, nein, da könnte man schon noch einmal einen Zahn zulegen.
Also messbar und sichtbar machen ist schon ganz was Wichtiges. Jetzt ist die Frage, du hast ja, glaube ich, auch schon die Form gehabt mit Mitarbeitern, jetzt als Familienunternehmen. Was sagst du, man redet in der Wirtschaft immer davon, auch als Unternehmer, man muss wachsen, wachsen, wachsen. Ist das immer das angestrebte Ziel oder reicht es einfach, wenn man das hält, was man hat?
Also das ist eine gute Frage. Im Prinzip ist es so, dass man gerade am Anfang natürlich strebt zu wachsen. Man vergleicht sich mit anderen. Man sieht, wie andere Unternehmen, man sieht ja nur das Gute von außen. Mhm. Das ist ja die Zahlen dahinter, siehst du nicht. Ja, siehst die Fotos und die Berichte, die es so gibt. Und da glaubt man, man muss auch viele Mitarbeiter und dann ist man was wert. Ja, wenn man als Unternehmer, ja, das ist oft so das Thema, auch ein Männerthema, muss ich dazu sagen, ist das auch. Und ja, ich habe mir das auch immer wieder gedacht, ich möchte wachsen und Mitarbeiter haben und das hat auch gut funktioniert. Jetzt mit zunehmendem Alter ist es so, dass ich beschlossen habe, ich habe nicht unerschöpfliche Kräfte und mir ist es lieber zu halten als zu wachsen. Und deshalb haben wir die Konstellation auch verändert in der Familie, dass wir eben ein Familienbetrieb sind und dass wir das, was wir haben, von der Qualität her noch verbessern möchten, aber nicht mehr in die Masse, sondern nur in die Tiefe zu gehen. Das ist unsere Strategie. Also es gibt beides.
Qualität, weil du es ansprichst. Wie wichtig ist in der Selbstständigkeit die Qualität und was gehört heutzutage besonders dazu?
Qualität ist das Um und Auf, weil wenn das, was ich anbiete, die Dienstleistung, das, was ich verspreche oder das Produkt, das ich verkaufe, nicht funktionieren, dann wird es schwierig mit der Zeit. Das muss man sagen, weil irgendwann gibt es keine neuen Kunden mehr, die ausprobieren. Ich brauche die, die wiederkommen. Genauso wichtig. Und deshalb muss die Qualität passen. Und die Qualität kann nur dann passen, wenn ich das entsprechend professionell umsetze. Und für jeden professionellen Beruf gehört eine entsprechende Qualifikation. Es gehört natürlich auch Talent dazu, braucht man nicht reden. Aber nur Talent hilft dem Elektriker auch nichts. Oder dem Tischler, sondern er muss das Handwerk erlernen. Und ich bin überzeugt davon, dass das in jedem Beruf so ist. Und ich kann nicht ein YouTube-Video anschauen oder zu einem Vortrag gehen, bin zwar sehr begeistert von dem Ganzen, dieser Dunning-Kruger-Effekt, ich weiß nicht, ob du den kennst du wahrscheinlich auch, da wo man am Anfang total motiviert ist und glaubt, das ist alles total easy. Und desto mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr kommt man drauf, ja, ist das so einfach, ist das jetzt doch gar nicht. Da gibt es ja Normen, da gibt es ja Regelungen, da gibt es Vorsichtsgebote oder was auch immer. Desto tiefer man in die Materie eintaucht, umso demütiger wird man, umso bescheidener wird man. Manchmal auch umso ängstlicher. Das ist dann, wo die Kurve runtergeht und man sich denkt, das schaffe ich nie. Das schaffe ich nie, das ist mir viel zu kompliziert. Und dann mit zunehmender Qualifikation steigt dieser Selbstwert dann auch wieder. Und es ist halt schon manchmal so, dass man bei Gründern sieht, bei Startups, die sind so ganz oben auf diesem Peak von dem Start, von dieser Kurve, wo sie gerade angefangen haben und sehen, wie super das ist und wie gut das funktioniert. Und wenn es dann weitergeht, dann geht es halt mal runter, wenn man sie nicht zusätzlich qualifiziert. Und deshalb ist der Schlüssel aus meiner Sicht zum Erfolg die Qualifikation. Ich kann nicht mit einem Wochenendkurs ein Experte sein, auch wenn das manche Ausbildungsinstitute, muss ich auch dazu sagen, so vermitteln, als wärst du noch ein Zweitageskurs oder mit ganz einfachen Mitteln ein Experte. Das steht auf einer Urkunde, aber können tut man trotzdem nichts. Und in der Praxis, im Alltagsleben als Unternehmer, hilft es nicht, wenn ich ein paar Zufallstreffer habe, sondern ich muss tatsächlich kontinuierlich in der Dienstleistung und in der Produktion Qualität bieten. Und da muss ich mich qualifizieren. Jede Lehre dauert 2-3 Jahre. Das ist einfach so. Und da, das glaube ich, dass das für jeden Beruf gilt, dass man mindestens 2-3 Jahre eine Ausbildung macht und natürlich auch Praxis sich aneignet. Und dann hat man das perfekte Werkzeug, dass man starten kann.
Und auch immer dranbleiben. Das Leben, die Zeit, es schreitet alles voran und wir müssen da einfach auch mitgehen.
Richtig.
Wobei, das ist dann, glaube ich, ganz easy. Wenn man mal so die Grundbasis hat, geht es dann, glaube ich, relativ leicht oder immer wieder mal so den nächsten Ausbauschritt auch
auf jeden
zu machen.
Auf jeden Fall.
Also talentiert, ausgebildet, beherzt, also mit Freude, authentisch hast du heute schon gesagt. Und weil du das Verkaufen auch schon angesprochen hast, kommen wir mal so zu diesen Must-Haves. Ich schätze mal, Homepage, Visitenkarte gehört dazu, gell?
Ja, richtig. Mhm. Also ich würde gerade, wenn man im Dienstleistungsbereich sich selbstständig macht, empfehlen, einen Profi sich zu nehmen für eine richtig gute Visitenkarte. Mhm. Die Visitenkarte ist wichtiger aus meiner Sicht, da mögen mich jetzt der Werbeexperten vielleicht korrigieren, aber aus meiner Erfahrung ist die Visitenkarte wichtiger als ein Folder oder Flyer. Weil die Visitenkarte, die steckst du ein, den Folder oder Flyer, wenn er ausgeteilt wird, weiß ich nicht, wie lange man den aufhebt, vielleicht einmal. Aber ich glaube, die Visitenkarte ist das Wichtigere. Da gibt es auch welche zum Aufklappen, wenn man ein bisschen mehr Informationen draufgeben möchte. Und dann braucht es heutzutage, das gehört einfach dazu, eine Homepage. Und zwar nicht eine Homepage, die, weiß ich nicht, hunderte Seiten hat, sondern eine Landingpage. Das heißt, eine Seite, und auch diese Seite muss gut und professionell gemacht sein. Da brauche ich nicht, weiß ich nicht, wie viel tausende Euro investieren. Die Leute buchen Dienstleistungen in der Regel aufgrund von Empfehlungen. Und dann schauen sie noch, gibt es denn wirklich, ist mir der sympathisch, und dann kommen sie. Sie buchen nicht aufgrund der Homepage. Und deshalb ist es wichtig, da sich einen, ich bin halt auch der Meinung, dass man sich da einen Grafiker nehmen sollte oder eine Grafikerin, wenn man selber nicht aus diesem Bereich kommt, der das, sage ich jetzt einmal, die Unternehmensphilosophie, die man auch als Einpersonenunternehmen hat, grafisch darstellt. Und dass das professionell ausschaut, weil das erkennt man, ob man das selber zusammen bastelt hat.
Das
ich habe das früher auch gemacht, muss ich sagen. Und ich habe das seit vielen Jahren nicht mehr. Und ich bin so froh, dass ich das jetzt geändert habe, weil diese Investition rentiert sich doppelt.
Ja, man darf diese Fehler natürlich machen. Meine erste Homepage war auch ein Desaster. Aber ich habe dann sehr schnell die zweite professionelle auch nachgeschossen.
Aber wie du siehst, die Kunden haben es uns auch verziehen.
So ist es. Also wie gesagt, es wird nicht jeder Fehler, den man macht, auf die Waagschale gelegt. Ganz im Gegenteil, man lernt draus und man macht einfach weiter. Und weil du die Folder angesprochen hast, also ich habe noch nie welche gemacht. Du?
Ja, wohl, habe ich schon, aber meine Folder schaut nie aus wie normale Folder. Ich habe jetzt einen Folder, der schaut aus wie ein Tablet.
Na wirklich?
Wischen kann man nicht, man kann man drüber wischen.
Kann man, wenn man will.
Muss schon blättern, aber es muss immer ein bisschen anders aussehen, finde ich. Also das ist, muss auffallen, weil sonst bringt es nicht. Und ich gebe nicht Folder an irgendwelche Menschen, sondern ich überreiche Visitenkarten und Folder persönlich, beziehungsweise gebe sie, also zu, wenn in meiner Branche, wenn wir Skripten hergeben, da gebe ich so einen Folder dazu. Aber ich lege den nicht irgendwo auf, weil das kostet viel Geld. Und wenn man Folder bestellt, da bin ich auch in eine Falle getippt. Okay. Diese Falle, weil ich da reingetappt bin. Das möchte ich euch auch vielleicht mitgeben.
Also noch ein kleines Hopperl von der Ingrid.
Ja. Also habe ich mir gedacht, wie ich meinen ersten Folder bestellt habe bei der Druckerei. Da gibt es ja diese Staffelungen, 500 Stück, 1000 Stück, 2000 Stück, 5000 Stück. Und das wird immer billiger, weil das kostet ja dann nur mehr um, weiß ich nicht, 20 Euro mehr, und ich habe plötzlich um 4000 Folder mehr.
Ja.
Dann habe ich gedacht, was, das nehme ich. Das
wie viel hast du bestellt?
Ja, 5000. Ich habe ja überhaupt keinen Platz gehabt, wie ich die Lieferung gekriegt habe. War das natürlich, also die waren zwar günstig, aber ich habe keinen Platz gehabt. Ich habe mir müssen ein Wagerlau mit, ein Lagerwagen, wo ich die, da habe ich dann Kosten gehabt, die mir diese Folder verursachen, weil ich keinen Platz gehabt habe, wo ich die unterbringe. Ja, also und jetzt würde ich das natürlich auch nie mehr machen. Alleine Papierverschwendung, Ressourcenverschwendung. Nur wegen 30 Euro. Also das
aber ist, lang ist es her.
Ja, eben. Aber man darf auch Fehler machen und man darf aber auch aus Fehlern lernen. Das ist auch wichtig und das kann ja, Mut ist ja sowas Wichtiges, Mut auch Fehler zu machen. Mut, es kann nicht alles perfekt sein. Und ich finde, ich bin heute nur deshalb da, wo ich bin, weil ich so viele Fehler gemacht habe. Aber ich habe halt versucht, keinen Fehler noch einmal zu machen, sondern einmal nur den Fehler.
Wie viele Stück vom Tablet-Folder hast du jetzt bestellt?
500.
Also der pure Beweis, man lernt wirklich daraus. Und weil du gesagt hast, du überreichst Visitenkarten, Folder wirklich persönlich, sehr gezielt und nicht verschwenderisch. Ich schätze mal, du hast noch ein paar andere gute Tipps fürs Netzwerken.
Ja, also ich finde, wenn man zu einer Veranstaltung hingeht von der Wirtschaftskammer, was ich wirklich empfehlen kann, weil es kostenlos ist und weil sicher dort Leute auch sind, ist es so, dass man nicht da einfach reingeht und zum Beispiel wahllos an jeden einen Folder verteilt. Das ist auch was, was eher unangenehm aufgenommen wird. Ohne Gespräch oft in die Hand gedrückt, ja, wenn du mal dies oder jenes brauchst, da Folder, und geht schon weiter. Also das geht nicht, finde ich. Das ist sogar eher, also ich empfinde, das ist unhöflich sogar, wenn das jemand bei mir macht. Besser ist es, wenn man sich umschaut in der Runde und zum Beispiel dann bei einem Getränk oder so nach der Veranstaltung mit einer, zwei Personen ins Gespräch kommt, Fragen stellt, sich interessiert, was macht der andere. Das muss man nämlich zuerst einmal erkunden, was der andere überhaupt braucht und was er will. Und dann kann man, wenn ich die ganzen Informationen eingeholt habe, dann kann ich natürlich passend platzieren, was ich für seine Themen hätte. Und da ins Gespräch kommen, Visitenkarten austauschen und dann vielleicht am nächsten oder übernächsten Tag noch einmal schreiben. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns da kennengelernt haben und hin und her. Vielleicht tun wir was gemeinsam. Oder ich möchte auch vielleicht umgekehrt einen Lieferanten kennenlernen. Oder lernt bei der Veranstaltung einen Grafiker kennen oder wie auch immer, ist ja auch wichtig. Ne? Nicht nur, dass man verkauft, sondern dass man gut einkauft. Mhm. Und das funktioniert und das bringt auch etwas. Aber nicht, wenn man da einfach in die Masse geht. Und das, man braucht auch diese, wenn man jetzt zum Beispiel Marketing oder so betreibt, wenn man Kampagnen schaltet, dass man sich wirklich überlegt, wer ist meine Zielgruppe? Jetzt sagen natürlich manche Dienstleister, ja jeder, von der Wiege bis zur Bahre habe ich für jeden was in meinen Ärmel. Ja, das mag stimmen, aber darauf reagiert keiner. Es reagiert jemand nur dann auf eine Kampagne, wenn du genau seinen Nerv triffst. Wenn man wirklich konkret ein Thema anspricht, was nur wenige haben, dann erreicht man vielleicht nicht 500, die drüber wischen, sondern nur 10, aber von den 10 bucht einer und fragt nach. Das ist, ich nenne das immer die Türöffner-Zielgruppe. Die muss man sich, und von der muss man wirklich genau wissen, was sie braucht. Und die sensibilisiert man. Und dann überzeugt man eine, weil es hilft mir nichts, wenn ich 500 Likes habe, aber keiner bucht. Mhm. Das ist mir lieber, ich habe nur 10 Likes, aber ich habe einen, der bucht. Das heißt, und der kommt dann und der empfiehlt dann auch weiter, weil das ist dann meistens so, haben sie dann für das auch noch was und mein Schwager hat noch das und meine Cousine dies oder jenes. Und die bringen dann, wenn man dann sich bemüht, bringen die dann auch Kunden. Mhm. Und wie wir bei unserem letzten Business-Frühstück mit Uli Glättler erfahren haben, Geschenke erhalten die Freundschaft. Überraschungen, den anderen überraschen, auch bei Veranstaltungen, vielleicht mit einem kleinen Geschenk oder so, mit dem rechnest du nicht, wenn du zu einer Veranstaltung kommst und ins Gespräch kommst, dass da jemand, keine Ahnung, in meinem Fall einen Riechstift mit haben gibt.
Mhm,
das ist etwas, wo man eine positive Stimmung erzeugt und darüber reden die Menschen. Das heißt, im Beratungsgespräch oder bei den persönlichen Dienstleistern, bei der Dienstleistung, sich etwas einfallen lassen, was den Kunden, was er nicht weiß, wenn er kommt, ihn positiv überrascht, weil das wird er dann weitererzählen.
Mhm. Und einmal möchte ich da noch ganz kurz einhaken, weil du schon von den Likes gesprochen hast, das richtige Platzieren natürlich in den sozialen Medien. Wie schaut jetzt ein klassisches Posting von dir zum Beispiel aus?
Da gibt es unterschiedliche. Mhm. Ich habe das Gott sei Dank an meine Tochter ausgelagert.
Sie ist ja, die junge
Mama,
Generation.
Das ist nicht mehr modern, wie du das sagst.
Muss man akzeptieren.
Okay, ist in Ordnung. Und auf jeden Fall habe ich das ausgelagert und sie hat mir da ein paar Tipps gegeben. Ich kann aber nur jedem empfehlen, sie hat selber Social Media, also so Kurse besucht auch.
Ja.
Einfach nur aus dem Bauch heraus intuitiv mag man ein Talent sein, wenn man das kann, aber es ist schon sinnvoll, wenn man sich da mal einen Kurs gönnt. Social Media kann man heute nicht mehr wegmachen. Ich muss schauen, dass ich ein Social Media Profil habe. Das heißt nicht, dass ich da was posten muss, wenn ich hauptsächlich aufs persönliche Empfehlungsmarketing gehe. Aber dass man gefunden wird und dass das seriös ausschaut und ich nicht die Partyfotos dort teile, das ist wichtig. Ja. Wichtig ist, wenn man das Social Media als Medium verwenden möchte, dass man nicht nur Werbung postet, sondern sich abwechselt. Einerseits was Informatives, oder was Humorvolles, weil damit generiert man Likes und dann wird man öfter angezeigt. Die Menschen wollen Informationen, es muss ein Informationsgehalt sein oder es muss was Humorvolles sein. Also die Katzenvideos, die kennt man eh nicht, so süß und lieb und denkend lustig, wenn sie umfallen irgendwo oder so. Aber das ist super. Aber, und dann kann ich auch einmal Werbung positionieren.
Okay, also
aber da würde ich einen Profi hernehmen, also wirklich entweder sich selber mit dem intensiv auseinandersetzen, so wie das vor 10, 15 Jahren war, wo ich das auch mehr aus dem Bauch heraus gemacht habe und das funktioniert hat, das geht halt nicht mehr.
Und eine abschließende Empfehlung noch, was mir dazu noch einfällt, was mir immer wieder gesagt worden ist, was ich auch beherze, und zwar ist es, gute Fotos dabei sein sollten,
ja,
oder?
Unbedingt. Also, wie ich habe gesagt, investieren auf jeden Fall in eine schöne Visitenkarte, in eine schöne Landingpage und in ordentliche Fotos. Mhm. Man kann natürlich Fotos kaufen von den verschiedenen Datenbanken, abgesehen davon, dass es nicht billig ist.
Mhm.
Ist es so, dass diese Fotos auch wer andere hat. Das heißt, mein Alleinstellungsmerkmal, mein USP, mein Unique Selling Proposition Ansatz, wie man so schön sagt, auch, ist nur dann gegeben, wenn ich das auch mit entsprechenden Fotos zeige. Und das rentiert sich da ein Fotografen auch zu holen in seine Räumlichkeiten und das mit wirklich Profi-Fotos zu machen. Wir können auch gut fotografieren. Du kannst super Fotos machen, aber trotzdem nimmst du dir für deine Homepage nicht ein Selfie, sondern auch du nimmst dir eine Fotografin her oder einen Fotografen und das mache ich auch. Und das zahlt sich aus.
Und auch wenn wir uns dabei vorkommen wie diejenigen aus der Zahnpasta-Werbung, aber ein Lächeln am Foto wird von den Algorithmen häufiger weitergeleitet und verbreitet als Fotos, wo man nicht die Zähne zeigen.
Richtig.
Also es macht schon Sinn, auch freundlich in die Fotos hineinzuschauen. Und der Beweis dafür, dass wir das natürlich auch so machen, bei Dein Leben, Deine Persönlichkeit, einfach mal reinschauen auf Instagram und Facebook. Wir sind da mit unserem Podcast natürlich auch mit schönen Fotos vertreten, so wie mit dem Foto von der Ingrid. Da kann man sich anschauen, wie eine Dame, die so klingt, dann auch ausschaut, die seit 23 Jahren schon durch, ich glaube, alle Höhen und Tiefen gegangen ist, die man sich vorstellen kann und somit heute so wunderbar als Wirtschaftskammerfunktionärin und gleichzeitig auch als Unternehmerin selbst aus ihrem Nähkästchen plaudern hat können. Und du hast ganz zu Beginn gesagt, Ingrid, es braucht vor allem eines, Mut. Und in dieser Hinsicht sage ich dir vielen herzlichen Dank, weil du hast uns so richtig Mut gemacht, wenn man dir zuhört.
Das freut mich. Vielen lieben Dank. Deine Moderation ist so charmant. Das ist jedes Mal ein Vergnügen. Danke sehr.
Das freut mich. Und einmal sage ich es jetzt noch. Herzlichen Dank. Master of Aroma Practice, Referentin für medizinische Aromatherapie, Fachgruppenobfrau der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister, stellvertretende Fachgruppenobfrau der Freizeit- und Sportbetriebe und Landesinnungsmeister, Stellvertreterin der chemischen Gewerbe in der Wirtschaftskammer Steiermark und wie gesagt seit 23 Jahren erfolgreich selbstständig. Magistra Ingrid Kahner. Danke dir.
Dankeschön.